Der Bibeltext für unseren heutigen Sonntag steht in Lukas Evangelium im 11. Kapitel. Und er, Christus, trieb einen bösen Geist aus. Der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Einige aber sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebul, ihren Obersten. Und andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die bösen Geister aus durch Beelzebul. Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul austriebe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wissen Sie, das ist wieder mal so ein Bibeltext, wo man als landeskirchlicher Pfarrer richtig neidisch werden kann auf seine freikirchlichen Kollegen. Wissen Sie warum? Die dürfen die Texte selbst aussuchen. Und den hätte ich ganz sicher nicht gewählt. Der gehört nicht zu meinen Lieblingstexten, nicht zu den Wunschkandidaten als Predigtanlass. Denn man begibt sich hier auf richtig gefährliches Terrain. Es geht um böse Geister und sogar um den Beelzebub, den Obersten der Geister, wie es hier im Bibeltext heißt. Also nicht gerade erbauliche Kost. Naja, vielleicht das Richtige für diese Jahreszeit mit ihrem Schmuddelwetter. Man fühlt sich ja gewissermaßen ins dunkle, nasskalte Mittelalter zurückkatapultiert. Denkt sofort an die gruseligen Bilder mit den hässlichen Fratzen und den langen Fingern der Dämonen, die zum Beispiel auf dem Nebenflügel des Isenheimer Altars zu sehen sind, wo der heilige Antonius von ihnen bedrängt wird. Und dann auch noch dieser geheimnisvolle Beelzebub. Das heißt ja wörtlich der Herr der Fliegen, beziehungsweise der Herr des Misthaufens, wie er im rabbinischen Hebräisch genannt wird. Natürlich, es geht um den Satan, der mit diesem Namen verhöhnt werden soll. Und so schlecht ist der Name ja auch gar nicht, denn da ist tatsächlich was faul, wenn der Satan auftritt. Da stinkt was zum Himmel, eben wie ein Misthaufen. Und die Dämonen, deren Herrscher er ist, sie sind hässlich und lästig wie die Fliegen, die sich bekanntlich gerne dort scharen, wo es modert und stinkt. Also, sagte ich mir, fangen wir genau dort an, bei den Dämonen und dem, was Jesus dazu zu sagen hat. Und das ist ziemlich verblüffend. Wie meint ihr das im Ernst, sagt er sinngemäß, ich soll diesen armen Menschen mit der Hilfe des Teufels gesund gemacht haben? Ich soll mit einem Teufel den anderen ausgetrieben haben? Wo bleibt denn da die Logik? Haltet ihr den Teufel dafür völlig bekloppt? Sollte ein Teufel bzw. ein Dämon gegen den anderen kämpfen? Es wäre ja zu schön, wenn sich das Böse auf die Weise gegenseitig austreibt. Und dafür beschimpft ihr mich? Wenn ihr recht hättet, dann müsstet ihr euch doch erfreuen, wenn der ein Teufel den anderen zugrunde richtet. Und dann soll einer sagen, Jesus hätte keinen Humor. Das ist steiler Sarkasmus. Ein souveräner Gegenangriff mit Stil. Wenn ich ein Agent des Teufels wäre, sagt er doch, dann würde die Welt der hässlichen Fliegen, der Dämonen sich gegenseitig vernichten. Wo ist das Problem? Diese Gegenargumentation von Jesus ist verblüffend, aber trotzdem nicht richtig überzeugend. Das wusste Jesus bestimmt auch, denn so könnte jeder selbsternannte Exorzist argumentieren und vermeintlich beweisen, dass er doch von Gott kommt. Auch ein Heide könnte so rausreden. Nicht viel anders sieht es mit seinem zweiten Gegenschlag aus, den er ansetzt. Wie sagt er, auch eure Leute treiben Dämonen aus. Also befinde ich mich doch, wenn es nach euren Maßstäben geht, in bester Gesellschaft. Oder ist euch nie aufgefallen, dass die dann denselben Vorwurf verdient hätten? Euer Schuss geht doch dann nach hinten los. Ach so, Moment mal, ihr geht von der Voraussetzung aus, die eigenen Leute stehen immer selbstverständlich auf der Seite Gottes, aber mir, weil ihr mich nicht kennt, unterstellt ihr dann genauso selbstverständlich, ich stehe auf der Seite von Beelzebub, also vom Teufel. Ihr macht es euch damit doch ein bisschen leicht, oder? Merken Sie, wie souverän und gelassen Jesus mit den Vorwürfen umgeht? Und ich sehe diese Situation förmlich vor mir, wie er die anderen mit einem verschmitzten Augenzwinkern bloßstellt in der Dummheit ihrer Frage. Und ich dachte mir beim Vorbereiten, Jesus hat also selbst auch nicht immer die linke Wange hingehalten, wenn ihm jemand auf die rechte Wange schlug, um das Bild aus der Bergpredigt zu zitieren. Der hat auch gegengehalten. Und mir macht das Mut, dass wir als Christen durchaus auch mal hinstehen und uns wehren dürfen, wenn jemand allzu angriffslustig daherkommt. Aber damit ist das eigentlich herausfordernde Thema unseres Bibeltextes natürlich noch nicht erschöpft. Denn ich bin sicher, Sie werden die gleiche Frage haben wie ich auch. Wie ist das denn mit den Dämonen und dem Teufel? Was sollen wir davon halten? Ich will Ihnen eine ehrliche Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da womöglich zwischen Himmel und Erde an unsichtbaren Kräften unterwegs ist. Und genauso wenig weiß ich, welchen Hintergrund diese unvorstellbare und unverstehbare Dimension im Einzelnen hat. Denn ganz vieles von dem, was unserem Verstand und unserem Wissen nicht zugänglich ist, aber trotzdem existiert, ganz vieles davon ist schlicht Teil der Schöpfung. Sozusagen ein unsichtbarer Teil der Schöpfung. Wie ist das zum Beispiel mit der geheimnisvollen Information, die Vögel den Weg nach dem Süden zeigt? Zugvögeln, die hier aus dem Ei schlüpfen und irgendwie die unvorstellbar komplexe Navigation hinbekommen, die ihnen das Leben rettet. Bis heute gibt es nur Spekulationen, wie das denn funktioniert. Etwas mit dem Magnetfeld oder so könnte sein, aber befriedigend ist das alles nicht. Niemand käme aber auf den Gedanken, dass dort Dämonen am Werk sind. Oder wie ist das mit den Informationen, die manche Menschen haben, obwohl sie eigentlich es gar nicht wissen könnten? Man spricht von Gedankenübertragung und der sogenannten Telepathie. Und wie oft gab es das zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, dass plötzlich Angehörige hier in Deutschland aus unerklärlichem Grund hochschreckten, aufschreckten und sie später erfuhren, dass genau zu diesem Moment der Bruder oder der Ehemann in Russland verstorben ist. Auch hier würde doch niemand von Dämonen sprechen, oder? Und vor wenigen Tagen erhielt ich einen besorgten Anruf einer Frau, die nicht wusste, ob sie als Christin homöopathische Arzneimittel nehmen darf, die ihr verschrieben worden sind. Schließlich geschieht da doch was, was man nicht richtig erklären kann. Und auch ihr, sagte ich, warum soll sich Gottes Schöpfung nur auf das begrenzen, was wir verstehen können? Auch unsere menschliche Seele, unser Geist, das ist doch viel umfangreicher, viel vielschichtiger als alles, was wir wissenschaftlich erforschen können. Welch unglaublichen Energien, positiv oder negativ, schlummern in unserem Unterbewusstsein. Energien, die wir gar nicht kennen und erst recht nicht beherrschen können. Wer einmal Menschen mit einer mit schweren Psychosen begegnet ist, der weiß, dass es hier nicht nur um etwas geht, was man mit etwas guten Willen beseitigen könnte. Auch da geben seriöse Wissenschaftler, wie zum Beispiel Hirnforscher oder auch Neurologen, offen zu, dass sie bestenfalls eine Ahnung haben, was dort im Einzelnen geschieht. Auch eine Sucht kann den Charakter einer Besessenheit haben. Nicht zufällig nennen die Engländer den Alkohol den Spirit of the Bottle, weil er sich wie ein Geist aus der Flasche der Menschen bemächtigt und sie nicht mehr Herr ihrer selbst sind. Und sie erleben ihr Unfreisein wie die Gefangenschaft durch einen bösen Dämon, der sie beherrscht. Ja, und dann gibt es wieder die Erfahrung und eben auch die Bibeltexte, die dafür sprechen, dass es zerstörerische Kräfte und Energien gibt, die womöglich mehr sind als nur das, was in unserer Person oder in unserem Unterbewusstsein verankert ist. So etwas wie personale Mächte, die größer und schrecklicher sind als unsere inneren Abgründe, die uns gewissermaßen von außen begegnen und beherrschen. Und ich sage es jetzt nochmal, ich weiß nicht, was wir von den Dämonen und Teufeln halten sollen. Ist es überhaupt angemessen, von einem Teufel zu sprechen? Die Gefahr scheint doch dann richtig groß zu sein, dass wir schnell bei zwei Göttern sind, also bei Gott und einem Minusgott. Und wie viele Christen verstoßen dadurch in allerbester Absicht ausgerechnet gegen das erste und höchste Gebot, nämlich dass es nur einen Gott gibt, dem wir Ehre erweisen sollen. Und der berühmte Theologe Karl Barth sprach genau aus diesem Grund vom Nichtigen, wenn er das Böse oder gar den Bösen meinte. So wie die Dunkelheit keine eigene Existenz hat, sondern nicht mehr ist als die Abwesenheit von Licht. Und so wie die Kälte auch keine eigene Existenz hat, sondern die Abwesenheit von Wärmeenergie ist, so ist das Nichtige nicht mehr als die Abwesenheit Gottes. Und gerade darin so abgründig. Aber auch mit diesem Erklärungsmodell kommen wir nur begrenzt weiter, denn es deckt sich zum einen nicht mit den biblischen Texten und es führt zum anderen ganz schnell in andere Denkwidersprüche hinein, die nicht lösbar sind. Zum Beispiel die Frage, woher dann das Böse seine Kraft hat, auch seine Anziehungskraft. Deshalb noch einmal, und darum werbe ich auch, wir wissen es nicht. Und dabei dürfen wir es auch belassen. Denn dem Teufel wollen wir nicht mehr zugestehen als bestenfalls dieses Achselzucken. Ich weiß es nicht. Und die beste Art, über den Teufel zu sprechen, ist die Schmährede, indem wir ihn verspotten. So wie Paulus es getan hat. Tod, wo ist dein Stachel? Himmel, Hölle, wo ist dein Sieg? Was bist du für ein Schwächling angesichts der Kraft meines Herrn und Gottes Jesus Christus? Wir haben in diesen letzten Monaten viel von Martin Luther gehört und wie Sie sicher wissen, lebte er ganz in der Welt der Teufel und Dämonen. Und wo wir von elektrostatischer Energie sprechen, da sah er die Blitze auch noch als Energieentladungen der unsichtbaren Welt. Aber dieser Martin Luther, der ganz fest mit der Existenz eines Teufels, ja sogar eines personalen Teufels rechnete, er verspottete diesen dann auch regelmäßig. Für ihn war der Teufel derjenige, der ihm trübe Gedanken schickte, der sein Gewissen plagte und ihn davon abhalten wollte, sich ganz der Gnade und Liebe Jesu Christi anzuvertrauen. Und wissen Sie, wie Luther dem Teufel die Stirn bot? Ich zitiere ihn. Und jetzt möchte ich euch Konfirmanden bitten, dass ihr mal eure Aufmerksamkeit auch in meine Richtung lenkt. Auch die, die mich jetzt immer noch nicht hören. Hallo. Gut. Zitiere Luther, man muss bisweilen mehr trinken, spielen, Schabernack treiben und den Teufel dadurch Abscheu und Verachtung zeigen, damit wir ihm ja keine Gelegenheit geben, uns aus Kleinigkeiten eine Gewissenssache zu machen. Andernfalls werden wir überwunden, wenn wir uns ängstlich darum sorgen, dass wir ja nicht sündigen. Aus was für einem anderen Grund glaubt ihr, dass ich so kräftig trinke und so zwanglos glaube und so oft esse, als um dadurch den Teufel zu verspotten und zu plagen, der mich mit schlechtem Gewissen plagen und verspotten wollte? Luther kämpfte also nicht nur mit dem berühmten Tintenfass gegen den Teufel, sondern auch mit einer guten Mahlzeit. Und diese Souveränität wünsche ich uns. Denn es ging bei Luther ja letztlich nicht um die gute Mahlzeit, sondern um die Rückbesinnung darauf, dass wir nicht dem Teufel gegenüber rechenschaftspflichtig sind, sondern Jesus Christus. Und der trägt und hält uns. Niemand sonst. Also hört auf, ruft Luther uns zu, euch vom Teufel bestimmen zu lassen. Auch nicht dadurch, dass ihr ständig dem Teufel entfliehen wollt. Grinst ihm doch lieber ins Gesicht und sagt, du hast kein Recht mehr auf mich. In unserem Bibeltext kommt das zum Ausdruck, indem Jesus nach seiner findigen Argumentation plötzlich Klartext spricht. Und zwar ganz steil. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Herrschaft Gottes zu euch gekommen, kann man auch übersetzen. Durch Gottes Finger. Was für ein Bild. Die Menschen damals, die natürlich alle in ihrer Bibel, also dem Alten Testament, zu Hause waren, wussten sofort, was damit gemeint ist. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, so heißt eine Zeile im Loblied des Psalm 8. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. So steht es an höchst prominenter Stelle im zweiten Buch Mose. Und jeder, der damals dieses Bibelwort von heute hörte, wusste gleich, wie steil diese Aussage ist. Wer kann für sich beanspruchen, mit dem Finger Gottes zu handeln? Gemeint ist nicht nur im Auftrag Gottes zu reden, sondern ganz direkt und ganz unmittelbar als Gottes Hand tätig zu werden. Jesus beansprucht die ganze Vollmacht des Allmächtigen. Darum geht es. Er ist der Herr über die sichtbare und über die unsichtbare Welt. Weil er Gott selbst ist, der Menschgewordene, der ewige Gottessohn. Und noch etwas entdecke ich in unserer Geschichte. Was immer das war, das Jesus hier besiegt hat, nennen wir es einen Dämon oder einen inneren Abgrund. Es hat den Menschen stumm gemacht. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir in dieser Woche, welch zerstörerische Kraft gerade das Schweigen haben kann. Und was Lukas, der Evangelist, hier berichtet, zeigt, dass auch das Schweigen zur Spielart des Bösen gehört. Es kann einen Menschen regelrecht in sich verschließen und damit vernichten. Dann ist er zu, abgedichtet, nichts kommt mehr raus. Und wir kennen das, eine furchtbare Einzelerfahrung, eine Traumatisierung kann einen Menschen regelrecht aus dem Leben katapultieren und ihn verstummen lassen. Aber nicht selten beginnt alles viel harmloser. Dann schleicht sich das Schweigen fast unbemerkt hinein in unser Leben. Man ist vielleicht, warum auch immer, enttäuscht, ist empört oder verletzt. Aber dann redet man nicht darüber, weil man sich nicht traut oder weil man sich schämt oder oft auch nur, weil man schlicht zu bequem ist und der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen will. Und wie viele Menschen ziehen sich zurück und hüllen sich in Schweigen. Sie empfinden das am Anfang vielleicht noch als einen Schutz. Aber mit der Zeit wird daraus ein zerstörerisches Verhaltensmuster. Und die Mauer, die man um sich baut, wird dann immer dicker und immer höher. Und hinter dieser Mauer wird es immer enger und immer dunkler. Und ich frage mich, wie viele verwundete Seelen gewissermaßen im Dunkeln vergeblich nach der Türe tasten und keinen Weg mehr nach draußen finden. Und wie viele Menschen gibt es, die sich längst aussprechen möchten, aber dann niemanden haben, der ihnen zuhört, dem sie sich anvertrauen können. Vielleicht, weil der andere auch nur in sich selbst gefangen ist und genauso schweigt und nichts mehr von sich preisgibt. Und wer will schon jemandem etwas erzählen, der sich selbst in Schweigen hüllt? Und er trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Schade, die Menschen damals hätten sich nicht wundern, sondern jubeln sollen. Nicht irritiert reagieren, sondern voller Freude, denn das, was Jesus hier geöffnet hat, war ein sichtbares Signal, dass Gott noch etwas vorhat mit uns. Dass er unser Schweigen aufbrechen möchte und das auch aufbrechen wird. Dafür steht Jesus und dafür steht auch die Gemeinde Jesu. Und ich mache jedem Mut, der nicht mehr redet, sondern nur noch alles in sich hineinschweigt, dass er sich von ihm, von Jesus Christus heilen lässt. Dazu rufe ich auf. In Jesu Namen. Amen.